Ja, die Kinder haben auch weiter gepredigt. Es kam unter anderem meine erste Bibelstelle mit vor. Und zwar, wir gehen heute mal auf Schatzsuche. Die Tabitha hatte ja schon diesen Bibelvers mit aufgeschrieben und gemalt. Matthäus 6, ab Vers 19. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß. Ich habe mal noch in Klammern dazu geschrieben, weil ich ein bisschen dem Auto immer schon ein bisschen eine Schwäche hatte. Oder auch Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß oder halt auch der Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also die Bibel spricht hier eine ganz deutliche Sprache, was unser erster Augenmerk sein soll. Die Schätze im Himmel, die Schätze bei ihm und die Schätze, die wir hier auf der Erde vielleicht haben und noch hüten, sollten dem untergeordnet sein. Es heißt nichts, dass du nichts besitzen darf oder nichts haben darfst, aber es soll alles zum Nutzen sein. Es soll alles dafür da sein, dass auch das Reich Gottes damit gebaut wird, mit den Dingen, die wir von Gott bekommen haben. Und dass wir ihm damit Ehre machen. Aber sollen es eben an nichts unser Herz hängen. Denn, wie Jesus dann in den letzten Vers 21 sagt, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wenn unser Herz am Tage der Entrückung irgendwo hängt, woran es nicht hängen sollte, und wenn Dinge dieser Erde uns wichtiger sind als er selbst, dann kann er uns nicht mitnehmen, weil wir uns selber eigentlich ja festhalten. Wir können da Jesus nicht mal sagen, warum nimmst du mich jetzt nicht mit? Wir selber halten uns an irdischen Dingen fest. Und er sagt, tut mir leid, das war dir wichtiger als ich. Und ich nehme nur die mit, denen ich am wichtigsten bin, die mich lieben, mehr als alles andere. Was sind denn nun eigentlich Schätze im Himmel? An was sollten wir täglich interessiert sein? Also spontan kam mir so zum Beispiel das, was wir mal als Lohn von Jesus im Himmel bekommen, wenn wir mal vor seinem Richterstuhl stehen. Das, was wir auf der Erde tun für ihn, was vielleicht auch niemand gesehen hat, gerade dafür gibt es reichlich Lohn. Gerade die Dinge, die du tust, die keiner sieht, die aber ihm Ehre machen, die ihn einfach, wo du ihn einfach damit ehrst, dafür gibt es reichlich Lohn. Von den Pharisäern, die so im Prinzip immer ihre Werke vor den Menschen haben sehen lassen und das auch wollten, dass diese gesehen werden, hat er gesagt, tut mir leid, sie haben ihren Lohn dahin. Sie haben schon von den Menschen dieses Lob genommen und dieses Lohn. Also sollten wir erstmal reichlich Schätze sammeln, einen Lohn sammeln, gerade da, wo es keiner sieht. Und wo wir nur vom Herrn den Lohn erwarten dürfen. Und das wird sehr viel besser sein, als das, was dir hier jeder Mensch geben könnte. Als nächstes kommen wir die Frucht, die wächst. Wenn wir wirklich eine Rebe am Weinstock sind, Johannes 15, kennt ihr alle. Ich in ihm und er in mir. Und dann diese Frucht, die daraus wachsen soll. Und diese Früchte, die in Ewigkeit bleiben. Und jetzt, als drittes, was mir so kam, das ist ein Thema, was mich schon seit letztes Jahr im Herbst beschäftigt. Das ist unser himmlisches Erbe, was wir antreten sollen, in Jesus Christus als Söhne und Töchter Gottes. Wo ich letztes Jahr im Herbst mich mit den Themen werdet wie die Kinder beschäftigt habe oder daraus entwickelt, Söhne und Töchter zu sein oder dann auch, wie sieht meine Beziehung zum Vater aus, fiel mir noch sehr viel mehr auf. Aber ich konnte das nicht alles auf einmal weitergeben, weil noch viele Fragen da waren, weil noch viel Unklarheit da war und weil ich den Herrn erst noch darüber suchen musste. Auf jeden Fall fiel mir bei diesen Themen an einigen Bibelstellen auf, worum wird immer wieder von dem Erbteil geschrieben oder von dem Erbe. Zum Beispiel ging es bei mir los mit Epheser 1, 11a. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt. Das war so der Startpunkt, wo ich mich gefragt habe, was gehört alles zu diesem Erbe? Wie komme ich dahin? Wer hat für mich diesen Grund gelegt, dass ich dieses Erbe in Anspruch nehmen kann? Solche Fragen habe ich in mein Herzen bewegt. Na? Oder auch mit der Thematik im Zusammenhang Galater 4, Vers 7. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Oder, nächste Schriftstelle, nur ein Teil. Ich gehe dann noch näher drauf ein, auf diese Schriftstellen und auch die Textzusammenhänge. Römer 8, Vers 17, der erste Teil. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Also das waren so erstmal drei Textstellen, die mir auffielen, wo ich dachte, mit dem Thema müsstest du dich mal näher beschäftigen. Wo ich einfach auch über diese Themen, wie wir als Kinder Gottes leben, wie wir als Söhne und Töchter uns entwickeln können, nachdachte, wo ich einfach mich damit befasst hat, wurde mir das deutlich, na klar, ein Sohn, Tochter kriegt ein Erbe. Ist völlig normal, ne? Also wenn jetzt jemand in normalen Familienverhältnissen groß wird und es ist dann so, wenn der Sohn dann reif und erwachsen wird und irgendwann der Vater sagen muss, tut mir leid, jetzt ist es soweit, mein Ableben auf dieser Erde ist nahe, und vor mein lieber Sohn, hier ist das Testament, ich hinterlasse dir das, das und das. Meinetwegen irdisch gesehen erstmal das Haus, die Ländereien, auch Finanzen. Und wir können ja davon ausgehen, dass unser liebender Vater uns keine Schulden hinterlässt. Weil wir sollen ja reiche Töchter und Söhne Gottes sein. Na? Also wir haben einen guten Vater und in diesem Zusammenhang gibt er uns nur gute Dinge. Und ich denke, auf diese guten Dinge, die dürfen wir heute mal gemeinsam suchen. Diese Schätze dürfen wir mal gemeinsam suchen. In diesem Zusammenhang kamen mir vier folgende Fragen, auf die ich auch in allen Bibelstellen immer wieder eingehen möchte. Und zwar die erste Frage, die ich bewegt habe, was hat denn Jesus getan, damit ich überhaupt in dieses Erbe hineinkommen kann? Die nächste Frage ist, die ich bewegt habe, wie sollte laut Gottes Wort meine Reaktion aussehen, dass ich es erlangen kann, was Jesus für mich vorbereitet hat? Frage 3, was ist denn eigentlich unser Erbteil auf der Erde? Eine Sache davon hatten wir vorhin schon im Lobpreis. Heilung ist das Brot der Kinder Gottes. Na, wir haben vorhin für Heilung gebetet, einige haben Heilung empfangen. Heilung ist in Jesus Christus Teil unseres Erbes, was wir hier auf der Erde schon erleben dürfen. Oder Frage 4, was ist denn mein Erbteil im Himmel? Frage 3 und Frage 4 werden wir noch merken, lassen sich nicht immer so direkt voneinander trennen. Ich wollte eigentlich ursprünglich die Fragen der Reihe noch abarbeiten, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ich hätte die Bibelstellen, die ich dann noch bringen werde, so sehr sezieren müssen, dass keiner von euch mal mitgekommen wäre. Und ich auch selber war nicht wirklich davon überzeugt, das dann doch noch zu machen. Diese vier Fragen werden in mehreren Bibelstellen angegangen und auch beantwortet. Und wir fangen jetzt einfach mal da an, wo es mir als erstes auffiel, nämlich im Epheserbrief. Da lasst uns mal in den Epheserbrief gehen. Machen wir mal schön die Bibelstellen der Reihe nach, da müsst ihr nicht so viel hin und her blättern. Ja. Und zwar, der Epheserbrief ist laut dem Epheser 1,1 an Heilige und Christus Gläubige gerichtet. Grundlage für jeden von uns ist, dass wir von unserer alten, sündigen Natur umgekehrt sind und jetzt im Glauben an Jesus Christus leben. Also wenn wir nicht in Jesus sind und im Glauben an ihn, ist es uns keinesfalls möglich, dieses Erbe zu erlangen oder zu erreichen. Sind wir bei Frage 2. Wie Was ist unsere Reaktion? Wie müssen wir uns verhalten, dass wir diesen Erbteil erlangen? Und er bringt uns genügend Beispiele dafür, was Jesus Christus für uns getan hat. Das ganze Kapitel aus Epheser 1 ist ein Beispiel dessen, was wir in Christus haben und was wir in ihm haben. Das sind alles diese Schätze, die wir heben dürfen, wenn wir uns eifrig damit beschäftigen und auseinandersetzen. Mal so als Beispiel, Epheser 1,7 hatte ich mir mal kurz rausgepickt. Wenn wir in ihm sind. In ihm haben wir also die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen. In ihm. Und ganz wichtig ist dieses in ihm sein oder dieses in Christus. Das finden wir auch immer wieder im ersten Kapitel des Epheserbriefs, aber auch in vielen anderen Schriftstellen. Dass wir wirklich in ihm sind, dass wir in ihm bleiben und dass wir uns immer mehr nahen jeden Tag. Oder auch Stellen, wo es heißt, durch Jesus Christus. Das sind auch so eine Stellen, die uns einfach sagen, auf der einen Seite, wie wir das Erbe erlangen, aber auch was wir erlangen, welche Schätze wir erlangen. Wir können eigentlich sagen, dass dieses ganze Kapitel ein Teil unseres Erbes in Jesus Christus ist. Dass es immer wieder beschrieben wird. Eigentlich habe ich mir überlegt, das ganze Neue Testament auf jeden Fall müssten wir heute dran nehmen. Und wir könnten auch viele Stellen aus dem Alten Testament zitieren. Aber ich weiß nicht, wie lange wir heute Abend dann machen müssten. Deswegen habe ich es mal auf ein paar Stellen, die mir so kamen und die mir einfach in letzter Zeit, im letzten halben Jahr wichtig geworden sind, dabei belassen. Wir fangen also mal an. Wir bleiben im Epheser 1, ab Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Hier wird dieses Geheimnis der Vorherbestimmung angesprochen. In ihm erlangen wir dieses Erbteil, in ihm haben wir es auch erlangt. Das ist übrigens Vergangenheitsform. Wir haben es erlangt. Jeder, der Jesus angenommen hat, der an ihn glaubt, der umgekehrt ist von alten Mustern, alten Sündhaftern, hat dieses Erbteil erlangt. Und warum? Frage 1. Wir waren vorherbestimmt. Der Vater wusste schon, bevor er überhaupt diese Erde schuf, dass es euch und dass es mich mal geben wird. Und schon damals hat er gesagt, diesen oder jenen, den will ich bei mir haben. Den habe ich auserwählt, vorherbestimmt. Und so hat er noch viele andere Menschen auch vorherbestimmt und auserwählt, die er noch zu sich ziehen wird. Eben, dass wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Weil er hat uns ja errettet. Er hat uns herausgezogen aus der Finsternis und das Reich seines Lichtes versetzt. Und das ist ihn zur Ehre, ihn zum Lobpreis. Wir haben erstmal gar nichts gemacht. Wir haben nichts gemacht. Er hat alles gemacht. Und deswegen dürfen wir ihn loben und preisen und sind eigentlich die, die schon lange auf Christus gehofft haben. Ich denke, mancher von uns vielleicht lange bevor er zu Jesus kam, hatte innerlich vielleicht so eine Hoffnung. Was ist hier in dem Leben? Was hat es überhaupt für einen Sinn? Oder warum laufen manche Dinge so, wie sie laufen? Schon lange vorher haben vielleicht auch viele Menschen, die jetzt Jesus noch nicht kennen, irgendwie so eine Hoffnung. Irgendwas muss es doch geben. Irgendwas muss doch da sein, was mir helfen kann. Vers 13, in ihm sind auch wir, nachdem wir eben dieses Wort der Wahrheit, das Evangelium, was uns zum Heil geführt hat, gehört haben und gläubig geworden sind. Das ist dann so unser Werdegang. Gottes Vorherbestimmung, Gottes Auserwählung und dann dieses Ziehen mit seiner Liebe, Das ist das, was er erstmal tut, grundsätzlich, dass wir das Erbe erhalten können, aber es ist immer noch freiwillig. Gott zwingt niemanden, der Teufel zwingt zu Dingen, aber Gott zwingt niemanden. Bei ihm ist es freiwillig. Wir dürfen hören das Evangelium, wir dürfen dann glauben und umkehren. Und so erlangen wir all dessen, was wir als biblisches Erbe wiederfinden. Hier ist es, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Vers 14, der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums und wieder zum Preise seiner Herrlichkeit. Na? Er reagiert dann auch wieder, wenn wir sein Angebot annehmen, wenn wir richtig reagieren und dieses Erbe erlangen wollen, er reagiert, er versiegelt uns mit seinem Geist. Und das ist wie so eine Anzahlung auf unser himmlisches Erbe. Stell dir vor, dir werden von jemandem 5 Millionen versprochen. Und er sagt, pass auf, dass du wirklich weißt, dass du das in einem Jahr von mir bekommen wirst, so wie man das jetzt im Vertrag festgehalten wird, kriegst du eine Anzahlung von 50.000 Euro. Und so ähnlich hat es Gott mit uns gemacht. Ne? Er hat uns dieses Unterpfand, diesen Heiligen Geist gegeben. Ne? Und eben auch wieder zum Preise seiner Herrlichkeit. Ne? Wir sind nur umgekehrt. Wir haben nur eingesehen, ja, wir sind sündige Menschen. Wir selber konnten nichts dafür tun für unsere Rettung und sind zu ihm gekommen. Ne? Haben neues Leben bekommen, bitten ihn, dass er uns hilft, auch zur Veränderung. Aber er gibt uns dann wieder was, diesen Heiligen Geist. Ne? Und wieder, dass er gepriesen wird. Es ist also wie eine Zusage Gottes an uns. Ne? Es ist eine innere Gewissheit, eine innere Bestätigung, die er in uns hineingibt durch den Heiligen Geist, dass wir eben in ihm sind, dass wir errettet sind. Als Parallelstelle fällt mir gerade noch ein, der Römer 8,16, der Geist, der Heilige Geist, bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und das hängt auch mit dieser Anzahlung zusammen, so diese Gewissheit des Glaubens, die wir in uns tragen, dass er uns dann in alle Ewigkeit an Leib, Seele und Geist erlösen wird. Da, wo es keine Krankheit, kein Tod und nichts Negatives mehr geben wird bei ihm im himmlischen Jerusalem. Was wir aber dann permanent tun müssen, lesen wir im 5. Mose, 25, Vers 19. Habe ich mal eine Stelle rausgesucht oder gefunden gehabt. Und wenn der Herr, dein Gott, dir Ruhe verschafft hat vor allen deinen Feinden ringsum in dem Land, dass der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, es in Besitz zu nehmen, dann sollst du die Erinnerung an Amalek unter den Himmel auslöschen. Vergiss es nicht. Also wenn ihr so die 1. Mose-Bücher lest und wenn ihr so diese Zeit lest, wo sie in der Wüste sind und wo sie dann auch im Buch Josua bei der Landeinnahme sind, dürfen wir uns das als Vorbild nehmen, vielleicht als irdisches Vorbild erstmal für das Geistliche, wie wir vorgehen sollten. Und zwar mussten die Israeliten ja unter Josua alle Völker des Landes vertreiben. Also diese ganzen Iter. Und sie sollten auch die Amalekiter auslöschen. Und was sind denn nun bei uns diese Iter? Das ist für uns also ein Sinnbild vom Herrn, für alles, was uns von diesem zugesagten Erbe trennt und trennen kann. Und zwar, der Herr handelt ja an unseren Herzen und er hilft uns, diese alten sündhaften Muster, die des Öfteren auch mal wieder hochkommen wollen, zu überwinden. Und dass diese entfernt werden, wenn wir die richtigen Schritte gehen. Wenn wir auch selbst bereit sind, diese Dinge zu lassen. So wie er dem Volk Israel das gesagt hat, dass diese ganzen fremden Völker, mit denen sie sich auch nicht vermischen sollten, weil die ja sehr viel Götzendienst betrieben haben, dem Land vertreiben sollen. So dürfen auch wir uns nicht mit der Welt vermischen, so dürfen wir uns nicht, dürfen wir nicht im Prinzip sagen, na okay, so eine kleine Sache ist ja nicht so schlimm. Na, also einen kleinen Kompromiss eingehen mit der Welt und letztendlich mit dem Feind, wo dann doch wieder Sünde an uns haftet. Nein, wir müssen beim ersten Anflug dieser Dinge, wo wir erkennen, na, das ist jetzt nicht nach Gottes Wahrheit, das ist nicht nach Gottes Worte, dass wir diese Dinge beiseite legen und sagen, nein, nicht für mich, sondern wir, na, wir gehen zu ihm, nach 1. Johannes 1,9, wir bekennen unsere Sünden, dann ist er treu und gerecht und er verspricht uns, die Sünde zu vergeben, auf dass wir gereinigt werden von jeder Ungerechtigkeit. Wir handeln und kehren einfach von diesen alten Mustern um, die uns in die Sünde ziehen, die uns da hinein einfach ziehen. Wir kehren davon um und lassen uns lieber von Gott und seiner Liebe immer wieder zu ihm ziehen. Na? Und er befreit uns von diesen Dingen. Er macht dich völlig frei. Er vergibt und reinigt dich, auf dass du, laut Matthäus 5, Vers 8, ein Glückseliger sein kannst. Denn glückselig sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und er will, dass du dieses gereinigte Herz hast. Bereits Jesus seine ersten Worte in dem Evangelium, zum Beispiel Matthäus 4, 17, auch dort, womit fängt er an? Tut Buße, kehrt um. Ne? Auf das ihr, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Also auch unser Erbe damit nahe gekommen. Denn wir sind ja Erben eines himmlischen Reiches. Eines Reiches, wo der Herr wohnt, wo er ist und wo er uns bei sich haben will. Aber wenn wir nicht umkehren, oder wenn wir auch später, wenn wir schon längere Zeit im Glauben sind, einen Punkt haben, wo wir umkehren sollten und der Heilige Geist drängt darauf, oder auch andere Geschwister sind aufgrund Impulse des Heiligen Geistes auf uns zugekommen, du musst diese Sache lassen, du musst davon umkehren, sollten wir reagieren. Und immer wieder auch bereit zu sein, umzukehren. Denn wenn der Heilige Geist die Dinge aufzeigt, dann, und wir kehren um und wir lassen das bearbeiten oder bearbeiten es auch manchmal persönlich in unserer eigenen Zeit, dann werden wir Stück für Stück diese ganzen Iter, diese ganzen, wie das Volk Israel, diese ganzen anderen Völker aus dem Land schaffen sollte, zum Teil auch geschafft hat, so werden auch wir diese ganzen sündhaften Muster nach und nach aus uns entfernen lassen. Ja. Aber wichtig ist, dass wir in unserem Leben uns halt in dieser Heiligung, die gewirkt wird auch durch den Heiligen Geist, führen lassen. Also ist dieser geheiligte Lebensstil, dieser Leben, so wie es Gott gefällt, ja, so wie es nach seinem Wort ist, eine Voraussetzung, dass wir dieses Erbe in Christus antreten können, dass wir es empfangen können. Der Jakobus 2, Vers 5 hat darüber auch was gesagt. In einem Vers bringt das relativ auf den Punkt, finde ich. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Also ich habe vor der Welt arm nicht so gedeutet, dass wir uns nichts leisten können oder dass wir wirklich so rein irdisch gesehen an dieser Armutsgrenze sind. Ich habe es für mich eher so gesehen, dass uns viele Menschen, die Gott nicht kennen oder nicht an Gott glauben, aufgrund dessen vielleicht dafür hält, dass wir vielleicht zu eingeschränkt leben, dass die Gebote, die wir als Christen auch haben, dass uns diese einschränken würden, dass uns diese im Prinzip sie von uns denken, dass wir nichts dürfen oder dass uns nichts erlaubt werde. Die Bibel sagt aber, alles ist erlaubt, aber nicht alles führt zum Guten. Und wir dürfen selber prüfen. Ne? 1. Korintherbrief. Aber gerade diese Gebote, wo die Menschen meinen, sie würden einen einschränken, sie würden einen eher Schwierigkeiten bereiten oder gerade diese bringen uns in die Freiheit. Jesus hat selbst gesagt in Johannes 8, 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also diese Wahrheit, weshalb die Welt uns ablehnt, gerade die macht uns frei. Und gerade die macht uns reich im Glauben und reich an Gnade und Wahrheit. Und die führt uns. Ne? Und wir können wissen, dass der Welt bezeugen, ne? Dass es nicht so ist, dass wir eingeschränkt sind, sondern dass wir eine Freiheit in Christus haben, von der die Menschen, die nicht an ihn glauben, nur träumen können. Und das müssen wir der Welt zeigen. Das können wir aber nur in der Kraft des Heiligen Geistes, das können wir nicht in eigener Kraft. Die nächste Frage, die Jakobus aufwirft, ne? Er schreibt am Ende, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Er hat dieses Erbe seines himmlischen Reiches denen verheißen, die ihn lieben. Jetzt ist für mich die Frage, liebst du Gott, deinen Herrn Jesus, mehr als alles andere? Haben wir vorhin schon mal kurz. Ne? Ist dir wirklich Jesus wichtiger wie alles andere in deinem Leben? Dann wirst du auch Erbe dieses Reiches sein, denn es ist für die, die ihn lieben. Ne? In der Zeit, wo ich im Februar längere Zeit zu Hause war, hatte ich auch, dadurch, dass man krank war und eigentlich nichts tun konnte, hatte man deutliches anderes Zeitpensum, den Herrn zu suchen. Und das habe ich auch gemerkt. Ich hatte dann in dieser Zeit mehrere intensive Zeiten in seiner Gegenwart und habe ihn wirklich vorne herangestellt. Und es war ein Sonntag früh, das konnte ich auch aufgrund dieser Darmsache dann nicht mehr schlafen, ab nachts um drei, weil das solche Schmerzen gemacht hat, dass man ab einer gewissen Zeit nicht mehr schlafen konnte. Und irgendwann, 4:30, habe ich den Herrn gefragt, was soll ich machen? Soll ich einfach aufstehen? Sagt er, ja, steh einfach mal auf. Bin ich runter ins Wohnzimmer und habe nicht so pro forma gebetet, sondern habe einfach so, was mir so auf dem Herzen war, ihm gesagt. Habe ihm gesagt, ich liebe dich, Jesus, und ich vertraue dir und so weiter. Die ganze Zeit. Nichts anderes. Keine Fürbitte, gar nicht. Einfach nur ihn gesucht. Und dann war er da. Pünktlich 6 war der Herr im Wohnzimmer. Aber da. Und ich konnte es aber nicht festhalten. Klar, die Gegenwart war auf der einen Seite in mir, aber war dann im Raum. Aber so schnell, wie er da war, war er dann auch wieder aus. Ich konnte nicht sagen, ja, macht er halt, wie er möchte. Auf jeden Fall hatte ich dort eine ganz starke Zeit. Und das hat auch durch die nächste Zeit dann wieder durchgetragen. Man kann ja sagen, okay, jetzt bist du krank zu Hause und jetzt muss man Kopf in den Sand stecken. Nee, ich habe einfach die Zeit genutzt, um innerlich den Herrn zu suchen, so gut wie es mir möglich war. Und er hat sich dazugestellt und hat einfach mir in dieser Zeit nicht sehr viel mit seiner Gegenwart beschenkt. Ne? Und ich war dann so stark drin, ich hatte Phasen, da war ich gar nicht mehr aus. Na, jetzt ist es, wenn man wieder auf Arbeit geht, immer wieder am Kämpfen ist, da reinzukommen. Aber es wird immer besser und die Zeit ist sehr gut mit dem Herrn. Wir machen mal weiter im Epheser, Kapitel 2, ab Vers 4. Und ja, genau. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Mal bis dahin erstmal. Wir lesen hier von Gottes Reichtum, reich an Barmherzigkeit. Für uns, die wir die Sünder waren, ne? Die wir viel Schlimmes in unserem Leben getan haben, was ihm nicht gefällt. Und dann hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat. Also diese Liebe Gottes ist vorhanden, sie ist da und er setzt sie ein. Ne? Er liebt uns. Also wir lesen hier immer wieder diese Begriffe von Gottes Liebe. Ne? Und ich denke, Paulus hat es bewusst so oft schreiben sollen, um uns deutlich zu machen, wie sehr er uns liebt. Ne? Heißt ja auch eine Parallelstelle im Johannes, 1. Johannesbrief, ne? Gott ist Liebe und wer an der Liebe bleibt, bleibt in ihm. 1. Johannes 4, 16. Ja. Also wir bleiben aber im Epheser. Und damit hat er uns auch uns, die wir in diesen Vergehungen, in diesen Sünden tot waren, mit Jesus lebendig gemacht. Na? Wir können uns das ja mal vorstellen, der opfert schon seinen Sohn, nur damit er andere erretten kann. Der Einzige, der seinen Sohn für Gott opfern wollte, war Abraham. Na, und weil Abraham das gemacht hat, war Gott auch bereit, das für uns zu tun. Weil er diesen einen treuen Glaubenszeugen hatte und gefunden hat, der sogar diese Bereitschaft gehabt hätte, wenn Gott ihn nicht gestoppt hätte. Und dadurch hat Gott uns, die wir geistig tot waren, die wir in Sünde waren, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6, 23, na, mit Jesus lebendig gemacht, durch seine Gnade sind wir errettet. Das ist jetzt erstmal wieder das, ne? Frage 1, was hat denn Gott gemacht? Was hat Gott gemacht? Er hat alles gemacht für uns. Wir haben da noch nichts gemacht. Ne? Rein durch Gnade errettet. Und dann lesen wir ab Vers 6 und 7, wie denn dieses Erbe, in was er uns hineingebracht hat, durch die Errettung aussieht. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte erwiese in Christus Jesus. Er hat uns mit auferwecken und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Und wir kennen einige Zeugnisse von Geschwistern, die bereits in den Himmel entrückt worden sind. Wir haben viel gehört. Und ich denke aber, dass unabhängig davon, ob jemand diese Erfahrung macht oder nicht, wir im Geist immer diese Verbindung mit dem Himmel haben. Wenn wir eine Verbindung mit Jesus im Geist haben, beständig, dann haben wir auch immer eine Verbindung mit seinem himmlischen Reich. No. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade und Güte erwiese in Christus Jesus. Also gerade dann will er uns das geben, wenn wir im Himmel mal bei ihm ankommen, was er uns jetzt als diese Anzahlung gegeben hat, dann will er uns nochmal so diesen überragenden Reichtum zeigen. Na? Und wir sollen sogar Teilhaber dessen sein. Und das erweist er uns nur durch seine überaus große Gnade und Güte. Und dann in Epheser 2, 8 und 9 unterstreicht er das noch einmal. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Na? Also alles ist erstmal reine Gnade gewesen. Ne? Und wir erlangen diese Errettung, wie wir hier jetzt lesen, durch Glauben. Und das ist nicht aus uns, es ist Gottes Gabe und es ist nicht aus Werken. Also du kannst dir, wie gesagt, mit keinem Werk, was du hier auf der Erde tust, deine Errettung verdienen. Völlig aussichtslos. Eben, damit sich niemand rühme und die ganze Ehre Gott dem Vater zufällt. Wir sind errettet allein durch Glauben. Durch Glauben sind wir in Jesus und er an uns. Okay, da können wir jetzt einfach mal in Galater wechseln. Ab Galater 3, 26. Der führt das Ganze jetzt schön fort. Da heißt es dann, denn ihr alle seid Söhne Gottes, durch den Glauben in Christus Jesus. Also, die Bibel macht uns immer wieder deutlich, dass wir allein durch Glauben dieses Erbteil erlangen können. Dass wir allein durch Glauben an ihn, an das, was er für uns getan hat, in unser jetzt irdisches Erbteil kommen können und dann auch in unser himmlisches Erbteil, wenn es soweit ist. Und was folgt auf den Glauben, sind die erste Liebe, die in uns anfängt zu brennen und auch die ersten Werke, die daraus hervorkommen. Also wenn du an ihn glaubst, wirklich an ihn glaubst, dann führt dich das erstmal zur Umkehr, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ne? Matthäus 4,17 hatte ich genannt. Es führt dich in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Denn nach 1. Korinther 1, Vers 9 sind wir zu berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Es führt uns danach Gott dahin, Gott beständig zu suchen. Und es führt uns dahin, dass wir Gott beständig nahen und dass wir ihn immer nahe sein wollen. Das sind für mich die ersten Werke, die aus der ersten Liebe entspringen. Ja, wo man auch, und da lesen wir ja in der ersten Liebe verlassen, lesen wir in der Offenbarung und dann schreiben wir in Ephesus. Also sind das die Dinge, die ich tue, wenn ich ihn über alles andere stelle. Da geht es noch um keine Sache, die irgendwo nach draußen geht. Sondern das ist alles Dinge, wenn du in dein Kämmerlein den Herrn suchst, wenn du dich ihm nahst, wenn du die Gemeinschaft mit ihm möchtest. Das weiß niemand. Aber Gott sieht die Zeit, die du investierst. Und er sieht auch die Zeit, die du ihn suchst. Und er wird dich belohnen. Er wird jetzt schon dich einfach mit seiner Gegenwart beschenken. Ne? Auch jetzt schon hier auf der Erde, wenn du in deinem Kämmerlein bist. Ne? Daran glaube ich. Und dadurch kommen wir immer mehr hinein in diesen Stand von Söhnen und Töchtern, eben denen auch dieses Erbe verheißen ist. Diese ersten Werke, die aus der ersten Liebe herauskommen, bringen uns immer mehr in Jesus hinein, in Christus hinein. Und dann gilt jede in ihm, in Christus Stelle, durch Jesus Stelle für uns. Da könnte ich jetzt ganz viele Schriftstellen bringen. Die gelten alle für uns. Na, und das gehört alles zu unserem irdischen Erbe, beziehungsweise auch himmlischen Erbe. Manchmal lässt sich das nicht ganz so trennen. Eben aufgrund unserer richtigen Reaktion, ne, dass wir an ihn glauben und dass wir tun, ebenso wie wir es im Wort Gottes vorsind. Und dann trifft Galater 3, Vers 29 oft zu. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Wenn wir jetzt mal an den Abraham, kommen wir mal auf Abraham zurück. Als die Verheißung an Abraham erging, er solle Nachkommen wie Sterne am Himmel haben. Aus dem 1. Mose 15, Vers 5. Da sah es keinesfalls so aus, rein irdischerseits. Ich glaube, er war schon 75, seine Frau vielleicht etwas jünger. Und was aber Abraham nach dieser Verheißung tat, erhielt daran fest. Na? Abraham, er glaubte Gott entgegen jedem Verstand, entgegen jeder menschlichen Möglichkeit und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Na? Er wurde gerecht aus Glauben. 1. Mose 15, Vers 6. Und so ist es auch bei uns vielmals. Ne? Viele Dinge, die wir von Gott verheißen bekommen haben, sind manchmal für uns entgegen jeglichen verstandesmäßiger Überlegung oder der jetzigen irdischen Sicht. Aber er will den Glauben finden auf der Erde. Ne? Es gibt auch die Schriftstelle von Jesus, wo er sagt, wird denn der Sohn des Menschen, wenn er kommen wird, seine Herrlichkeit, den Glauben finden auf der Erde? Findet er den Glauben bei uns? Liegt an uns. So gilt dies, was er Abraham zugerechnet hat, diese Gerechtigkeit, auch für alle leiblichen Nachkommen, aber auch für die geistlichen, die wir ja geistliche Nachkommen Abrahams sind, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ja, wir sind ja eingepropft in diesen edlen Ölbaum Israels und dadurch auch geistliche Nachkommen Abrahams. Und wenn wir diese Verheißung glauben, wie wir sie in 2. Korinther 5, 21 wiederfinden, dass der Jesus Christus, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht würde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ja, wenn wir das glauben, obwohl wir uns vielleicht manchmal nicht so fühlen oder wo wir denken, was hast du heute alles wieder falsch gemacht? und dann um Vergebung bitten, Vergebung erlangen und dann diese Worte hochhalten, diese Wahrheiten hochhalten. Dann wird es in uns immer mehr Substanz und dann werden wir das erleben, was hier geschrieben steht. Dass uns eben unser Glaube an dieses Wort zur Gerechtigkeit gerechnet wird und wir dann wirklich wie als Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus durch unser Leben wandeln. Und das werden nur die Menschen um uns herum spüren. Der hat ja gute Laune, obwohl es hier auf der Arbeit drunter und drüber geht. Na? Der ist ja fröhlich. Der hat auch Frieden. Obwohl vielleicht viele Kollegen um dich herum mürrisch sind oder sich aufregen oder was weiß ich, über was sich zu beschweren haben oder über zu geringe Löhne aufregen oder zu lange Arbeitszeiten oder zu viel, was der Chef fordert. Nee, unser Zeugnis ist, dass wir in ihm sind und wir kriegen von ihm jede Bestätigung und wir kriegen von ihm unseren Lohn. Das bringt uns Freude, das bringt uns Frieden, das bringt uns Leben. Und dann sind wir eine lebendige Hoffnung auf dieser Erde. Dann strahlen wir das aus. Und wir strahlen dann auch aus, dass wir eben geistliche Nachkommen dieses gläubigen Abrahams sind. 1. Mose 18, Vers 18. Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden. Dieser Teil, denke ich, trifft auf Israel zu. Und dann in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Durch Jesus Christus, was auf uns zutrifft. Ne? Also, wenn wir uns diesen gläubigen Abraham immer wieder als Vorbild nehmen, auch wenn die Dinge wie bei ihm nicht so aussehen, wie uns verheißen wurde. Ne? Wenn sich die Dinge vielleicht entwickeln, wo du sagst, rein verstandesmäßig kann ich mir das jetzt nicht mehr vorstellen. Wo man sagt, ja, ich glaube dir trotzdem. Du sagst die Wahrheit und dein Wort ist wahr und es wird kommen, was du verheißen hast. Ne? Denk da auch an Maria immer wieder, ne? Die dann auch gesagt hat, ich kann es mal kurz raussuchen, genau, das war, wo die Maria bei der Elisabeth war, nur mal ganz kurz, und die Elisabeth sagt dann zu ihr, und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn geredet ist. Und das sollten wir auch tun, ne? Wir sollten auch daran glauben, dass das, was von dem Herrn geredet ist, für uns auch als Gemeinde oder auch persönlich in Erfüllung kommt. Auch wenn es Zeiten gibt, wo es überhaupt nicht danach aussieht. Auch Abraham hatte Zeiten, da hatte er ja noch 25 Jahre nach der ersten Verheißung auf diesen verheißenen Sohn Isaak warten müssen. 25 Jahre hat er im Glauben an dieser Verheißung festgehalten. Na? Und Glaube ist dauerhaft. Wer glaubt, schickt auch die Zweifel weg, die vielleicht kommen wollen. Okay. Nehmen wir weiter unser Erbe ein. Gehen wir mal weiter im Galater. Galater 4,1. Machen wir weiter. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, also noch nicht reif, oder vielleicht sagen heute noch nicht 18, oder ein gewisses Alter noch nicht erreicht ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Also solange wir noch nicht zu Jesus Christus gekommen sind, waren wir wie Sklaven, Sklaven des Teufels. Ne? Er wollte uns erretten. Er hat sich vorgenommen, sich zu sich zu ziehen. Aber solange dieser Zeitpunkt noch nicht für uns erreicht war, der vorbereitet war, uns zu erretten, waren wir im Prinzip wie Sklaven im Hause unseres Vaters, obwohl wir doch eigentlich Söhne sein sollten. Ne? Solange dieser Punkt noch nicht erreicht war, waren wir, obwohl uns eigentlich als Söhne das Erbe zustehen sollte, so als wären wir Sklaven in dem Hause, wo wir dort gearbeitet haben. Aber dann, die Bibelstelle geht weiter, sandte eben Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Früher gab es ja diese Sklavenmärkte. Und da standen dann die Sklaven aufgereiht, wurden zu verschiedenen Preisen angeboten. Und wir standen alle wie auf dem Sklavenmarkt vom Teufel. Und der Teufel hing ein Preisschild an uns und sagte, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber er hatte die Antwort, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Also musste erst jemand sterben, um uns zu befreien, um uns von diesem Sklavenmarkt loszukaufen, damit wir dort frei werden konnten. Er war bereit für uns zu sterben, Jesus Christus. Gott sandte seinen Sohn, damit er uns loskaufte, die wir unter dem Gesetz der Sünde waren, unter dem Gesetz des Teufels, wo es heißt, du hast gesündigt, der Lohn für dich ist der Tod. Nur wenn jemand bereit ist, für dich zu sterben, kommst du von diesem Sklavenmarkt frei. Und das hat Jesus getan. Er kaufte uns los durch sein kostbares Blut, durch sein Leben, was er selbst eingesetzt hat, und sagt zum Teufel, pass auf, den gibst du frei, für ihn habe ich bezahlt. Voraussetzung ist, dass du mitkommen willst. Er zwingt ja niemanden von dem Sklavenmarkt runter und sagt, das habe ich für dich bezahlt, jetzt musst du mitkommen. Aber Voraussetzung ist, dass wir mitkommen wollen. Es war ein hoher Preis, er gab sein Leben für uns hin. Aber was empfingen wir jetzt anstatt dieses Sklavendaseins? Wir empfingen eben die Sohnschaft oder Tochterschaft. Galater 4, Vers 6, lese ich jetzt einfach mit im Zusammenhang. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unseren Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Und jetzt kommt die Stelle vom Anfang, Galater 4, Vers 7. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Durch diesen Freikauf Jesu, durch diesen Einsatz seines Lebens, wurden wir vom Sklaven in des Hauses zum Sohn und zum Erben. Im Römerbrief hatten wir ja auch eine Stelle, ich würde mal jetzt in den Römerbrief umschwenken. In der Stelle hat man ja aus Römer 8, 17, der erste Teil. Genau, hier blättert man einen Römerbrief auf, ich trinke einen Schluck. Und da hatten wir ja die Stelle, Römer 8, 17, bewusst erstmal nur den ersten Teil. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Der Römerbrief kommt eben in diesem Kapitel zum gleichen Ergebnis. Ist ja auch von Paulus geschrieben. Und für uns ist es wichtig, dass wir die vorherigen Kapitel in unserem Leben eifrig studieren, um eben zu diesem Ergebnis zu kommen. Wenn wir dort, was weiß ich, ab Römer 1 wichtige Dinge, die Paulus dort schreibt, auslassen, kommen wir nicht an diesen Punkt. Und wir müssen diese erkennen, müssen uns vom Heiligen Geist da hineinführen lassen, weil ohne den Heiligen Geist kannst du diese Schriften nicht verstehen. Paulus hat seine Sätze, die im Deutschen dann auch manchmal relativ lang sind. Und wenn wir den Heiligen Geist nicht haben, wir haben keine Chance, da hineinzukommen. Also brauchen wir den Heiligen Geist, um das Wort Gottes zu verstehen, um eben auch den Römerbrief zu verstehen, so wie er der Reihe nach diese Abfolge schildert, wie wir jetzt zu diesem Erbe gelangen können, so dass wir zu diesem Ergebnis kommen, dass wir eben Kinder Gottes sind, aber auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. So beschreibt dann Zum Beispiel der Römerbrief, Römer 8, 1 bis 16, an vielen Stellen, was Teil unseres Erbes ist und wie wir leben sollen jetzt hier auf der Erde. Ne? Wir können uns ja mal einen Auszug anschauen, wo er dann in Römer 8, 12 bis 14 darauf zu sprechen kommt. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlung des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind die Söhne Gottes. Nun hatten wir ja auch unsere Frage, ne, wenn wir, wie erlangen wir jetzt als Christen unser Erbe? Und wenn wir nach den Versen 12 und 13 leben, wenn wir also nicht nach dem Fleisch leben, sondern neu im Geist und diese Handlungen, die uns zur Sünde verführen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes abtöten, das haben wir hier auch im Gottesdienst schon mehrmals gehört, werden wir leben. Und dann sind wir nach Vers 14 und kommen in dieses irdische Erbteil, was uns jetzt schon zur Verfügung steht, dass wir als Söhne und Töchter Gottes vom Geist Gottes geleitet sind, geführt sind, wie ein Helfer, der uns an die Hand nimmt und durch einen dunklen Wald führt. Ne? Und dass wir am Ende am Ziel ankommen und dass wir, selbst wenn wir durch diesen dunklen Wald mal durch müssen, im Licht sind. Ne? Das bewirkt der Heilige Geist. Er leitet uns ja auch in alle Wahrheit, wie Jesus gesagt hat. Andererseits, dass wir uns erstmal nach Römer 6, das kennt ihr auch, grundsätzlich der Sünde für gestorben halten. Ja, das sind alles Dinge, mit denen wir uns selber persönlich befassen müssen, dass wir dort hineinkommen, dass wir eben diesen Erbteil erlangen. Der Vers 17, den ich vorhin genannt habe, geht aber noch weiter. Nochmal komplett. Römer 8, Vers 17. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Der ist mal in Vers 18 noch dazu. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ist nun meine Frage, sind wir persönlich bereit, auch Leiden für Jesus in Kauf zu nehmen? Das gehört ja hier dazu. Das gehört sogar zu dem irdischen Erbteil, was er uns gibt. Dieses Leiden, um Jesu Willen zu erfahren. Viele Geschwister, wir haben es heute erst von Simbabwe gesehen, leben jetzt halt in diesen Zelten, ne, unter diesem Polizeischutz, eben weil sie an Jesus festgehalten haben und weil ihr irdischer Besitz zerstört wurde. Aber sie haben an Jesus festgehalten und die Terroristen wussten sicherlich, dass sie Christen sind und haben ihren Besitz aufgrund dessen zerstört und sie mussten fliehen. Na, sind auch wir bereit, für Jesus Leiden in Kauf zu nehmen oder irdische Verluste in Kauf zu nehmen? Es gehört zu dem Erbe, was er uns gibt. So interessant das klingen mag. Na? Jesus sagt ja auch in Johannes 15, Vers 20, gedenkt des Wortes, was ich euch gesagt habe. Ein Sklave Christi ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Eben, es heißt ja, wenn wir wirklich mitleiden, werden wir auch mit verherrlicht werden. Ist die Frage, ob wir mit verherrlicht werden wollen. Na, mit ihm. Dann müssen wir bereit sein, auch mit ihm und für ihn zu leiden. Und er ermutigt uns dazu im Vers 18, weil er sagt, Paulus schreibt dann, ich denke, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden solle. Und das gehört alles zu unserem Weg, unserem himmlischen Erbe, worüber der Römerbrief spricht. Der Römerbrief spricht nicht nur über das irdische Erbe, sondern auch über das himmlische Erbe. Das wechselt immer mal ein bisschen hin und her. Deswegen gehen wir jetzt mal in Römer 8,11 zurück, wo schon ein Stück weit das angesprochen wird, was uns im Himmel erwarten wird. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Also Gottes Geist lebt und wohnt in uns. Und Gott mit seinem Geist hat ja Jesus vom Tod auferweckt. Ne? Und dieser Geist, ne, mit dem Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt jetzt in uns. Ne? Und eben weil dieser Geist in uns lebt, Gottes Geist, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Ein sterblicher Leib ist unser irdischer Körper, ganz eindeutig. Und auch dieser wird mal lebendig gemacht mit Christus, eben weil sein Geist in uns wohnt. Na? Und das ist schon ein Hinblick auf unser himmlisches Erbe, was wir in alle Ewigkeit bei ihm haben werden. Ein Hinblick auf diese Auferstehung aus den Toten. Wir lesen dazu mal weiter, ab Vers Römer 8, Vers 19 und dann noch 23. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und in Römer 8, 23 erfahren wir dann, wann dies sein wird. Ist noch nicht geschehen, haben wir noch nicht erlebt, aber wir werden es erleben. Ja. Römer 8, 23, nicht allein, aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Und das wird kommen, na, dass auch unser Leib auferstehen wird, dass unser Leib neu werden wird, ohne Krankheit, ohne Schmerz, ohne irgendwelche Beschwerden. Er wird völlig neu sein und wir werden darüber staunen. Was, denke ich, immer wieder auffällt bei beiden Stellen, Römer 8, 11 und auch 23, was Gott ganz wichtig ist, dass wir eben von dem Geist Gottes erfüllt sind. Das ist die Voraussetzung. Römer 8, Vers 9, wieder ein kleines Stück zurück, sagt ja, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also wenn wir nicht von dem Heiligen Geist nicht erfüllt sind, dann trifft das alles nicht auf uns zu. Und deswegen kann ich nicht verstehen, warum es vielleicht sogar Christen geben mag, die den Heiligen Geist ablehnen und das Wirken des Heiligen Geistes. Weil dies alles nicht auf uns zutrifft. Was bleibt denn dann noch übrig vom Glauben? Ich weiß es nicht. Als Ermutigung dazu war ich auch im Titus. Titus 3, 6 und 7. Schon mal kurz vorab, da kommen wir dann noch länger drauf. Den Heiligen Geist, hat er durch Jesus Christus reichlich über uns ausgegossen. Dazu sagen muss ich, dass er natürlich nur über die ausgegossen wird, die sich dann noch ausstrecken. Die, die ihn ablehnen, da wird er halt nicht ausgegossen. Damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Also der Heilige Geist ist in uns und sollte in uns sein. Eben, dass wir diese Rechtfertigung erfahren haben und durch die Gnade Gottes wirklich Erben nach der Hoffnung sind und auch diese Hoffnung dieses ewigen Lebens bei ihm in uns tragen. Es gibt eben ein Erbe für uns, was wir jetzt schon auf der Erde empfangen können und auch dann umso viel mehr, was wir im Himmel empfangen werden. Im Johannesevangelium, wie wir gleich noch sehen werden, wird immer von ewigem Leben gesprochen. Dazu sagen müssen wir, dass ewiges Leben wie ein göttliches Leben zu verstehen ist, würde ich sagen. Ein Leben, was du bereits in einer Art und Weise, wie es uns die Bibel beschreibt, jetzt hier erfahren kannst. Und dann umso mehr in himmlischen Dimensionen, wenn wir bei ihm sind, in alle Ewigkeit. Wir gehen mal in das Johannesevangelium. Wir fangen mal an mit Johannes 3, 14. In dem Johannesevangelium werden wir dann mehrere Stellen noch drei noch durchgehen, wo Jesus uns immer wieder sagt, was derjenige, der empfängt, der an ihn glaubt. Und im selben Vers wird uns auch beantwortet, was derjenige erhält, der an ihn glaubt. Ne? Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Also jetzt haben wir hier schon so ein Beispiel. Jeder, der an Jesus glaubt, bekommt ewiges Leben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern wieder ewiges Leben hat. Also jeder, der an ihn glaubt, hat dieses Leben, bekommt dieses Leben in dem Maß, wie wir es jetzt bereits hier auf der Erde schon leben können. Ne? Dieses Maß hast du in dir. Und dieses Maß ist genauso groß, wie es Jesus auf der Erde gelebt hat. Ne? Dieses Maß von göttlichem Leben ist uns möglich, weil Jesus hat uns ein Auferstehungsleben gegeben und ein Überwinderleben. Ne? Das hat er in uns hineingelegt. Und das ist auch jetzt schon unser Erbteil hier auf der Erde. Jesus sagt an anderer Stelle in Johannes 14, Vers 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Na, das ist also eine Auswirkung dessen, dass wir an ihn geglaubt haben und in diesem ewigen und göttlichen Leben uns aufhalten. Na, dass wir in diese Werke hineinkommen, die auch Jesus getan hat. Diese Werke werden dann von ihm auch nochmal, können wir schon mal vorwegnehmen, hier nicht, im Markus-Evangelium ganz am Ende beschrieben. Nur mal als Parallelstelle, Markus 16, 17 und 18. Weil es sind diese Zeichen, werden aber denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das gehört zu diesem göttlichen, zu diesem ewigen Leben dazu. Für Jesus ist es was ganz Normales. Ne, dass, wenn wir für Menschen beten, dass sie heil werden an ihrem Herzen, dass Dämonen ausfahren, dass wir in neuen Sprachen sprechen, erleben wir sehr viel, das ist sehr gut. Dass wir Schwachen die Hände auflegen und sie sich wohlbefinden, auch das erleben wir immer wieder. Und daran wollen wir auch glauben, dass wir es immer mehr erleben werden. Die anderen Sachen, würde ich sagen, dass wir Schlangen aufheben. Zum Beispiel gab ja mal bei Paulus die Stelle, wo er diese Schlange aufgehoben hat, aber das hatte einen Grund. Ja? Ne, um nämlich im Prinzip zu zeigen, dass Gottes Macht mächtiger ist als wie die der Schlange. Weil die ja gedacht haben, ja gut, jetzt ist er von der Schlange gebissen worden in der Apostelgeschichte auf der Insel Malta war es, jetzt fällt er bald um. Aber er fiel nicht um. Und das wurde ihnen zum Zeugnis. Wenn wir jetzt einfach wohllos für uns eine Schlange aufheben, wir wissen, eine Giftschlange, und bringen uns in Gefahr, das will der Herr nicht. Ne? Wer sich in Gefahr begibt, kommt auch darin um, heißt es ja in einem Sprichwort. Das ist damit nicht gemeint. Und genauso ist es mit dem Tödlichen, was wir trinken, und es wird uns nicht schaden. Ich meine, dass hiermit gemeint ist, dass wenn wir etwas Tödliches verabreicht bekommen, von dem wir nicht wussten, Ja, um das mal kurz so auseinander zu klamüsern. Also wir können uns jetzt nicht so wahllos in Gefahr begeben und dann sagen wir, okay, das ist jetzt ein Zeugnis für Jesus. Na? Das ist es nicht. Auf jeden Fall sollen uns diese Werke zuteil werden, weil aus dem Glauben an Jesus folgen ja die Werke. Und das sind die Werke, die uns dann folgen, wenn wir Glauben haben. Noch eine Stelle dazu, 1. Johannes 2,6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, also in Jesus, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, so zu leben, wie er gewandelt oder wir können auch sagen, gelebt hat. Na, wir haben also sogar, wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir zu ihm gehören, wenn wir dieses Erbteil in Anspruch nehmen wollen, dann haben wir diese Schuldigkeit zu leben, wie Jesus auf der Erde gewandelt ist. Na, und das macht uns immer mehr deutlich, dass es nicht nur darum geht, dass wir so gerade so durchhalten und ja, jetzt leben wir unser Christenleben so ganz geduckt und wir hoffen dann irgendwann, ja, kommen wir beim Herrn hoffentlich doch irgendwie raus, sondern er hat viel mehr für uns, ne? Dass wir eben dieses Erbe jetzt schon, soweit wie es uns auf der Erde möglich ist, nach dem Maß, auch was Jesus hatte, hier im Empfang nehmen, als Kinder Gottes. Und das soll zum Zeichen für die Ungläubigen sein. Ne? Dass auch sie die Herrlichkeit Gottes schmecken und dass auch sie umkehren können. Und ich denke, gerade Heilung, wie wir es vorhin erlebt haben, kann immer wieder oder sollte immer wieder auch ein Zeichen für die Ungläubigen sein und immer mehr werden. Ne? Dass Heilung nicht nur hier in dem Raum geschehen, sondern dass Heilung auch draußen geschehen, auch wenn wieder mal Evangelisationseinsätze ist, wollen wir einfach weiterbeten, dass dort Heilung geschehen, dass dort übernatürliche Zeichen und Wunder geschehen, dass wir dort prophetische Eindrücke haben, dass für jemanden, den wir vielleicht gerade treffen, und dass derjenige sagt, oh, wo weißt denn du das? Ja, woher weißt denn das, dass ich das und das Problem habe? Du kennst mich doch gar nicht. Ja, das ist das, was wir brauchen. Und danach dürfen wir uns immer mehr ausstrecken. Der Glaube in uns setzt dieses neue Leben für uns frei, für uns selbst und auch für andere. Denn Jesus selbst ist das Leben. In Johannes 3, 36 redet Jesus weiter darüber. Bleib mal schon mal an den Johannes stellen. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wir haben also hier wieder denselben Passus, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Weil das so wichtig ist, wiederholt er das auch immer wieder. Also darf ich es auch wiederholen. Also bedeutet für uns jetzt, wenn wir nicht glauben, aus Johannes 3, 36, dann gehorchen wir auch nicht. Also wer an Jesus glaubt, gehorcht ihm auch bedingungslos. Der Glaube in uns zeigt sich gerade dann im Gehorsam. Und auch im Jakobus, aus dem Jakobusbrief wissen wir, dass der Glaube ohne darauf folgende Werke tot ist. Also diesen innerlichen Glauben folgen auch entsprechende Werke. Und wer ihm nicht glaubt, gehorcht auch nicht und hat dieses Leben nicht und hat auch keinen Anteil am Erbe, sondern kommt sogar, wie das in dieser Stelle heißt, unter den Zorn Gottes, weil auch die Vergebung der Schuld fehlt, weil jemand nicht einsichtig war, weil jemand halt meinte, er kann sein eigen Ding leben, na, kann tun, was er will. Und wer tut denn, was er will? Wer sagt uns denn, dass wir tun sollen, was wir wollen? Das ist der Teufel. Aber wir sollen ihm halt glauben und aus diesem Glauben auch diesen Gehorsam entwickeln. Und aus diesem Glauben folgen auch Werke des Glaubens. Das ist nicht zu unserer Rettung, aber es ist ein Werk des Glaubens, was daraus folgt und was ihm Ehre macht und was uns auch Lohn im Himmel bringt. Jesus sagt ja auch an anderer Stelle, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben nicht. Also wenn wir ihn nicht haben, haben wir kein Leben. Und wenn wir ihn haben, haben wir das Leben. Ich habe das auch vielleicht mal, hat es mal wieder umgeschrieben, so im biblischen Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ich das durfte, hatte ich mal geschrieben, wer an mich glaubt, hat das Leben, aber der hat auch den Sohn. Und wer nicht an mich glaubt, hat das Leben nicht, aber der hat auch den Sohn nicht. Also ich denke, es passt schon einigermaßen. Ich hatte es erst verkehrt aufgeschrieben gehabt, aber ich denke, es erklärt einiges. Weiter machen wir dann, weiter geht Jesus dann in Johannes 5, 24. Wer wieder sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Also die Worte Gottes hören und glauben. Glauben dem, der Jesus gesandt hat, also auch Gott, den Vater. Ne? Denn wer den Sohn hat, hat auch den Vater. Und er hat dieses ewiges Leben und dann kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Also wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Und das Wort Jesu hören, das Wort Gottes hören, was wir jetzt tun, erzeugt den Glauben in uns, nach Römer 10, 17. Und dieses Zorngericht Gottes geht dann an uns vorbei, weil wir Erben seines himmlischen Reiches sind. Und wir stehen nur vor Jesus, vor seinem Richterstuhl Christi, wie es die Bibel bezeichnet. Und dort geht es aber darum, dass wir Lohn empfangen. Na? Es geht nicht um Himmel oder Hölle. Es geht darum, dass wir Lohn empfangen. Und wir gehen an diesem Zorngericht Gottes vorbei, weil wir die Errettung aus Glauben haben. Deswegen dürfen wir keine Angst haben, sondern glauben, wie Jesus uns einfach zusagt in Lukas 12, 32, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Und er hat uns ein unvergängliches Reich gegeben. Er hat uns ein Reich gegeben, das werden wir gleich noch hören, in Johannes 14 mit vielen Wohnungen. Johannes 14, 1 bis 3. Wieder, euer Herz werde nicht bestürzt. Also wieder, keine Furcht, habt keine Angst. Ihr glaubt an Gott und glaubt an mich. Daran hat Abraham die ganze Zeit auch gesprochen. Und wenn wir diese Voraussetzung erfüllen, und wir sind dran, die zu erfüllen, dann dürfen wir von unserem himmlischen Erbe hören. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also Jesus baut himmlische Wohnungen für alle, die glauben, für alle, die wirklich an das glauben, was sie im Wort Gottes vorfinden. Und wenn er sagt, dass unser Herz nicht bestürzt werden soll, dann sollte sich unser Glaube durch das Wort Gottes und durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Offenbarung vom Heiligen Geist immer mehr so entwickeln, dass wir so weit kommen, dass uns nichts mehr erschüttert. Ich habe jetzt immer mal gebetet, weil ich schon gemerkt habe, so gewisse Sachen, die ich dann höre, hast du innerlich doch so einen Herzensruck. Da denkst du, oh, was wird denn das? Na, auch so privates Zuhause oder so, wo du denkst, auch das noch. Und da habe ich für mich gebetet, okay, Herr, führe mich so im Glauben, dass mein Herz unerschütterlich wird. Durch nichts mehr, durch gar nichts mehr. Na? Und dass mein Herz zur Ruhe ist, kommt und im Glauben ist, auch wenn Umstände sich vielleicht nicht ganz so entwickeln, wie ich es mir vorgestellt habe. So können wir immer mehr unser himmlisches Erbe antreten. So können wir eben in seinem Willen das tun, was ihm gefällt und kommen dann auch hier schon auf der Erde da hinein und im Himmel erst recht. Noch eine Stelle darf ich sagen aus dem Johannes, hoffe ich. Johannes 11, 25 und 26. Jesus sprach zu ihr, das war zu Martha: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Und diese Frage, glaubst du das, habe ich mal unterstrichen. Glauben wir, dass wir, auch wenn wir die Erde mal durch den irdischen Tod verlassen sollten, leben werden? Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Er ist die Auferstehung und das Leben. Und, wie ich aus dem Vers rauslese, sollen wir von Glauben zu Glauben gehen. Erst erhalten wir durch den Glauben an Jesus, durch das Vertrauen zu Jesus, das Leben von ihm. Und das müssen wir dann auch bewahren. Und wenn wir weiter in ihm sind und in ihm leben, wächst der Glaube, multipliziert sich der Glaube. Ne? Es wächst der Glaube dann immer mehr an das, was er getan hat. Wir hören auch von seiner Liebe und Barmherzigkeit, wie wir, also wir hatten es im Epheser schon mal gehört, Epheser 2, 4 und 5. Und der Titus schreibt es ähnlich. Da hatte ich dann viele Parallelen gefunden. Wie auch dort nochmal erst diese Liebe Gottes beschrieben wird und dann, was wir erhalten. Wir gehen nochmal kurz rein. Titus 3, 4 bis 7. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten. Erstmal bis dahin. Damit denke ich, er meint die Selbstgerechtigkeit. Ne? Er rettet uns nicht aus Werken, die wir selbst getan hätten, sondern aus Werken, eben nicht aus Werken, sondern aus denen, die er getan hat, aus seiner Güte und aus seiner Menschenliebe. Und das passt auch zu dieser Stelle, die wir hatten aus dem Epheser 2, 4 und 5. Er rettete uns nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, von der wir auch schon Epheser 1, 14 schön gelesen hatten. Und eben diesen Heiligen Geist, die Stelle hatte ich vorhin schon mal, hat er reichlich durch Jesus Christus, unseren Heiland, über uns ausgegossen, damit wir eben gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens würden. Also es gibt ja auch Menschen, die meinen, dass sie durch ihre eigenen Werke irgendwo was erlangen könnten bei Gott, ne? Und dann produziert sich eben in diesen Menschen wie so eine Art Selbstgerechtigkeit und die Meinung, dass sie doch gut wären. Und eben das spricht der Paulus hier auch nochmal an. Ne? Dass es wirklich bloß diese Güte und die Menschenliebe von dem Herrn ist, dass er uns errettet und seine Barmherzigkeit. Und dann wirkt er diese Wiedergeburt an uns, aber auch, dass er uns mit seinem Heiligen Geist versiegelt, wie wir es in Epheser 1, 14 schon mal gelesen haben. Und der Heilige Geist wird reichlich über uns ausgegossen. Eben, weil er alle zu sich zieht durch das Kreuz und seine Auferstehung, die sich durch Gottes Güte, dass wir das erfahren haben, zur Umkehr führen lassen. Und das stärkt eben auch wieder unseren Glauben. Es ist immer wieder, jeden Tag neu, eine Herausforderung zu sagen, jeden Morgen, die Gedanken, die vielleicht auch vom Feind kommen wollen, abzulegen und zu sagen, nein, ich glaube dir, meinem Herrn, ich glaube deinem Wort, ich glaube diesen Schriftstellen, die ich gerade bewege, ich glaube dem, was du sagst, es ist eine Wahrheit. Und diese Gedanken, die der Feind vielleicht auch bringen will, in manchen Momenten, wo wir vielleicht gerade nicht ganz so wachsam waren, wie wir sein sollten, immer wieder wegzuschicken. Aber der Herr führt uns darin und er leitet uns im Glauben an sein Wort, von Glauben zu Glauben, eben, dass wir es immer wieder tun. Wir müssen in diesem Glauben an Jesus drinbleiben, eben, dass er uns in alles hineinführen kann, was er für uns hat. Und jetzt wird man noch mal kurz in 1. Petrus gehen, 1. Petrus 3 bis 5. Dort heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wieder der nach seiner großen Barmherzigkeit, taucht das Wort wieder auf, das hat man jetzt auch vorhin schon in der Titusstelle, uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist erstmal das, was der Herr für uns getan hat. Er hat uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren und errettet. Und dafür soll er gepriesen sein. Wir konnten nichts dazu tun, das haben wir auch bei Titus schon gehört, zu einer lebendigen Hoffnung. Und wir sind dann auch diese lebendige Hoffnung, wenn wir es glauben. Bei mir hat sich das auf Arbeit so entwickelt, in den letzten 1-2 Jahren, dass ich mit einem Kollege regelmäßig über den Glauben sprechen durfte. Und ich habe am gewissen Zeitpunkt aufgehört, selber davon anzufangen. Jetzt fragt er selber, was war denn an Himmelfahrt? Und da habe ich gesagt, dann hast du bestimmt gleich die nächste Frage, was war denn an Pfingsten? Und da habe ich ihn letztens ganz einfach und simpel erklärt, wie man es so jemandem weitergeben kann, was ist an Himmelfahrt geschehen und was war an Pfingsten. Und einmal war es auch so, man hört ja immer die Nachrichten und dann kommt immer die Frage vom Kollegen, was wird denn da noch werden, was kommt da noch auf uns zu? Und ich sagte, kann dir sagen, was auf uns zukommt? Und da hatte ich ihn mal mit ganz einfachen Worten erklärt, wie es in der Endzeit weitergehen wird. Und dann bin ich mit ihm sogar auf die Entrückung zu sprechen gekommen. Da sagte er, Entrückung, was ist denn das? Noch nie gehört. Das ist für Ungläubige oder für Menschen, die Jesus nicht kennen oder die Bibel nicht kennen, ein völliger, was hast du denn jetzt? Was passiert denn da? Da habe ich ihm das kurz erklärt. Denkst du wirklich? Und so weiter. Und ich sage, die Bibel sagt es. Und dann habe ich ihm noch erklärt, was danach geschieht und wie man dahin kommt und nicht. Aber immer, der Herr gibt dann immer so ganz einfache Worte. Ne? Und da führt uns der Herr wirklich als lebendige Hoffnung und das Tag für Tag. Ne? Und wenn derjenige schon selber anfängt, jetzt Fragen zu stellen, ich hoffe, dass es so weitergeht. Also ich bete, dass es so weitergeht. Ne? Dann weiß ich auch, dass es vielleicht nicht ganz jeden Tag so ist, aber dass es viele Tage so sein muss, dass ich doch die lebendige Hoffnung bin in ihm, weil er mich wiedergeboren hat. Und bei euch natürlich auch. Ne? Und er hat uns wiedergeboren zu dieser lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Eben zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil. Jetzt die drei Worte, unvergänglich. Im Gegensatz dazu, auf der Erde ist alles mal vergänglich. Unser Erbe ist unvergänglich, wird immer bestehen. Unbefleckt wird es sein. Er reinigt uns ja durch und durch, obwohl wir voller Befleckung zu ihm gekommen sind. Wir kommen zu ihm, wie wir sind, aber wir bleiben nicht so, wie wir sind. Und er reinigt uns durch und durch, obwohl wir eben voll diesen Befleckungen waren. Und dann bringt er uns zu diesem unbefleckten Erbteil. Und dann das nächste Wort, unverwelklich soll es sein. Viele der Blumen, die hier auf der Erde im Garten leider blühen, verblühen auch irgendwann mal wieder oder verwelken, ne, wenn so gewisse Jahreszeitenwechsel sind. im Himmel, habe ich schon mal gehört, soll das wohl keiner Pflanze, keiner Blume passieren. Und genauso ist es auch mit unserem geistigen Erbe. Es ist unverwelklich. Und diese drei Worte sagen mir, dass es für immer Bestand haben wird, in alle Ewigkeit. Also sollten wir uns aufmachen, dieses zu erlangen. Und dieses Erbteil ist nämlich in den Himmeln aufbewahrt für uns, die wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Und wieder haben wir das Wort durch Glauben gefunden. In der Kraft Gottes werden wir eben zu dieser Rettung bewahrt, dass wir da hineinkommen. Und diese Rettung soll offenbar werden. Und sie soll allen Menschen aus allen Nationen offenbar werden. Und dazu hat Paulus was gesagt in Apostelgeschichte 26, 18. Er betet dort, dass ihre Augen, also die Augen der Nation, geöffnet werden. Dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das beten wir hier sehr gerne, auch in den Gebetsabenden. Aber eben hier ist es wieder so, dass sie die Vergebung der Sünden empfangen und eben dieses Erbe unter denen, die durch den Glauben an ihn geheiligt sind. Und Paulus hatte auch noch dieses Schlusswort an die Ältesten der Gemeinde an Ephesus. Und auch da spricht er davon. Apostelgeschichte 20, 32. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Also, Gottes Wort hat Kraft, uns aufzuerbauen auf der einen Seite, und Gottes Wort führt uns auch in unser Erbe. Es führt uns dort hinein, wenn wir es mit dem Heiligen Geist zusammen lesen. Wir haben dort eine echte Kraftquelle in der Hand, die Bibel, die wir jeden Tag öffnen dürfen, um es zu empfangen, um dieses Wort der Gnade zu empfangen, dass wir auferbaut in jeden Tag gehen und dass wir ein Erbe, dass wir wirklich in diesem Erbe sind, auch unter allen Geheiligten auf dieser Erde. Ein weiteres Teil unseres Erbes habe ich noch als letzte Schriftstelle jetzt in Jesaja 54, 17 gefunden. Auch diese Schriftstelle haben wir hier im Gebetsabend schon oft proklamiert und haben auch die Kinder sogar gesungen auf dieser Chorfreizeit. Jesaja 54, 17, wo es heißt, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen, und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir, Herr, spricht der Herr. Also, es gehört zu unserem Erbe, dass keiner Waffe, die der Feind gegen uns schmiedet, es gelingen wird. So wie wir vorhin auch ganz am Anfang für Israel gebetet haben, so wie für das Israel gilt, dass Gott seine Hand drüber hält, hält auch Gott seine Hand über seine Knechte, die nach seinem Willen leben, die zu ihm gehören. Und es wird diesen Waffen nicht geringen. Und jede Zunge, die uns schuldig spricht, der Feind ist ja auch der Verkläger der Brüder nach Offenbarung 12 und der uns anklagt, können wir sagen, wenn wir die Erlösten des Herrn sind, wenn wir durch sein Blut gewaschen sind, ich bin erlöst durch das Blut von Jesus Christus, von diesen Sünden, wessen der Feind mich anklagt, bin ich freigesprochen. Das ist auch dann unser Erbe. Ne? Und eben auch diese Gerechtigkeit, die ich schon angesprochen hatte. Also mal ganz zusammenfassend zu sagen, die meisten Schriftstellen, die wir in dem Wort Gottes vorfinden, nehmen wir durch Glauben in Anspruch. Das kam jetzt immer wieder. Und um das nochmal kurz zusammenzufassen und abzurunden, ich hatte ja die erste Frage, was tat Jesus, was hat Gott getan, damit wir das Erbe erhalten können? Wir hatten gehört von Vergebung der Schuld. Wir hatten gehört von Erlösung, Erlöstsein durch sein Blut. Wir hatten gehört, dass er uns liebt, mit ganz viel Liebe, und dass wir aus Gnade errettet sind und nicht aus Werken. Gott hat seinen Sohn gesandt und uns losgekauft, und uns wird auch von der Güte Gottes berichtet, die ihn dazu bewegt hat, dies zu tun, und auch von der Vorherbestimmung. Zu Frage 2, wie erlangen wir das Erbe, war so das Zentrale immer wieder unser Glaube, aber auch unsere Umkehr zu ihm und dass wir nach dem Hören des Evangeliums diese Schritte getan haben. Wir haben gehört, dass wir in ihm, in Christus und durch Christus in unser Erbe kommen und diese alten sündhaften Muster, diese Iter, wie ich sie nannte, dass wir diese aus unserem Leben entfernen lassen, eben durch unser Sündenbekenntnis, durch die Heiligung und geleitet unter dem Heiligen Geist. Wir haben auch gehört, wie wir das Erbe erlangen, dass wir vor der Welt nichts gelten müssen, dafür reich beim Herrn sein sollen und ihn über alles andere zu lieben. Wir haben auch gehört von der Leidensbereitschaft, die wir aufbringen müssen, um eben in seine Herrlichkeit zu kommen. Wir haben gehört, dass wir, wenn wir glauben, auch gehorsam sind und dass wir viel Zeit im Gottes Wort verbringen, unter Leitung des Geistes, dass wir die Dinge empfangen. Auf die Frage, was unser Erbteil auf der Erde ist, hatten wir geantwortet mit der Versiegelung des Heiligen Geistes nach Epheser 1, 13 und 14. Wir hatten gehört, dass wir gereinigt sind, dass wir mit dem Christus lebendig gemacht sind, mit auferweckt sind. Die ganzen Römerstelle, Römer Kapitel 8 hatten wir genannt und auch die Zeichen, die denen folgen, die glauben. Zum Beispiel. Oder auch die körperliche Heilung hatten wir auch genannt, dass auch das zu unserem Erbe in Christus gehört. Was betrifft unser Erbteil im Himmel? Eine völlige Erlösung, ein Reichtum an Gnade in Ewigkeit, ein Mitverherrlichtsein und dass unser Leib ebenfalls neu wird. Und dass wir eine himmlische Wohnung bekommen, haben wir noch erfahren in Johannes 14. Nochmal ganz kurz, um das zusammenzufassen, dass jeder sich vielleicht auch das herausnehmen kann, was so Ihnen jetzt heute wichtig geworden ist. Ich weiß, es war eine ganz schöne Fülle. Jeder hat einfach die Gelegenheit, sich vom Herrn das zu zeigen lassen, was jetzt für ihn wichtig und dran ist. Okay, da würde ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, dass du gut bist, dass du uns Gnade schenkst, dass wir unser Erbe gelangen können. Danke, dass du diese Grundlage geschaffen hast für uns, dass wir es erlangen dürfen durch Glauben. Danke, Herr, dass wir es jeden Tag in Anspruch nehmen dürfen, dass wir jetzt nicht mehr Sklaven sind, sondern Söhne und Töchter und so auch Erben durch dich, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich, dass es jedem Bruder, jeder Schwester hier immer mehr offenbar wird, was du täglich bereitet hast, was du täglich zubereitet hast, Herr, und dass jeder Einzelne wirklich im Glauben jeden Tag in dieses Erbe geht und dass jeder Einzelne als lebendige Hoffnung durch sein Leben gehen darf, durch deine Gnade. Ich preise dich, Herr, und lobe dich und danke dir, Herr, und bitte dich, dass das Wort Gottes, was jetzt ausgesät werden durfte, dass du davon alles jetzt verstärkst in den Herzen meiner Geschwister, was von dir war, und dass du aber auch die Dinge wegnimmst, die nicht von dir waren, Herr. Lass einfach das verstärkt sein, was jetzt deinen Willen betrifft, was von dir ist, was von dir kommt, Herr. Dass dein Wort und diese Samen in den Herzen aufgehen und reichlich Frucht bringen, das erbitten wir jetzt. Wir bitten dich, dass du es auch verwehrst, dass der Feind das Wort jetzt nicht rauben kann. Und wir danken dir dafür, Herr. Wir legen diesen Nachmittag, wir legen diesen Sonntag in deine Hand. Bitte führe du uns jetzt auch noch nach dem Gottesdienst in gesegnete Gespräche und auch in die Gebete und die Zeiten, die dran sind von dir. Wir danken dir, dass du der Herr bist, dass du das Haupt deines Leibes bist und über uns allen stehst. Wir preisen dich darüber. Amen.